Hallo und herzlich willkommen zur Camperstyle Kaffeepause, deiner kleinen Portion Camping für zwischendurch. Ich bin Nele.
Und ich bin Sebastian und wir haben heute nochmal kurz was zum Digitalen und Feedback von euch.
Genau, wir haben ja noch ganz, ganz, ganz viel Feedback von euch bei uns im Posteingang oder auf den diversen Kanälen liegen. Bitte nicht böse sein, wir versuchen alles, was dieses Jahr noch eingegangen ist, auch dieses Jahr noch abzuarbeiten und dann im nächsten Jahr mehr Kaffeepausen oder mehr Folgen dafür zu nutzen, damit ihr auch nicht so lange auf Antwort oder auf Reaktion von uns warten müsst. Vielleicht gibt's auch noch mal so eine kleine Hörer-Feedback-Marathon-Folge. Aber heute machen wir jetzt einfach mal die üblichen ungefähr 15 Minuten und dann sehen wir weiter, wie weit wir da kommen.
Ja, und falls ihr euch wundert und uns per WhatsApp geschrieben habt und dann noch keine Antwort bekommen habt, seit der Messe ist das WhatsApp-Telefon jetzt tot und möchte nicht mehr mitarbeiten. Ließ sich jetzt auch nach allen möglichen Versuchen laden, dies, das, jenes nicht zur Mitarbeit überreden. Wir haben jetzt einen günstiges Neues in der Anschaffung, das müsste die Woche kommen und dann können wir auch endlich wieder eure WhatsApps bearbeiten. Ja, sorry dafür. Das passiert dann natürlich auch immer zu so einer Zeit wie zu so einer Messe, wo man dann genügend Ruhe hat, sich um sowas zu kümmern.
Ja, und passiert halt auch, weil wir nicht immer jedes mobile Endgerät wegwerfen, wenn es nicht mehr ganz hundertprozentig läuft und dann, genau, dann passiert es halt, dass es dann komplett den Geist aufgibt, wenn es am wenigsten passt, aber gut. Ihr kennt ja uns ja jetzt schon lange genug. Ihr wisst, dass es manchmal ein bisschen dauert, aber dass wir eigentlich nichts übersehen normalerweise und dass wir uns immer bemühen, dann irgendwie dann doch noch mal mit euch in Kontakt zu treten.
Genau, und dann haben wir ja letzten Mittwoch euch über diese iKFZ-App berichtet, dass wir das ganz cool finden. Und ich habe es jetzt tatsächlich geschafft, mich mal darum zu kümmern. Und das ist tatsächlich super easy gewesen. Also da das Auto auf meine Frau lief, musste ich quasi die erste Einrichtung mussten wir bei meiner Frau auf dem Handy machen. Dazu mussten wir das Kennzeichen eingeben. Sie musste ihren Personalausweis quasi mit benutzen mit der elektronischen Funktion. Und dann brauchten wir noch nicht mal den Fahrzeugschein, sondern das hat das direkt aus der Datenbank geholt. Mhm. Der war dann da drin. Dann kann man einen QR-Code generieren, wo man noch einstellen kann, wie lang der gültig sein soll. Also wenn man weiß, das Auto fährt jetzt jemand anders nur eine Woche, dann kann man das eben begrenzen. Und den QR-Code habe ich dann mit der App auf meinem Handy gescannt und jetzt habe ich quasi den kompletten Fahrzeugschein mit drauf. Was ganz cool ist, dass da auch die Hauptuntersuchungstermine draufstehen. Das heißt, man hat jetzt weniger Ausreden, dass man den TÜV vergessen hat. Mhm. Und das war aber tatsächlich erstaunlich einfach und überraschend einfach.
Ja, kann ich bestätigen, auch für mich. Ich hatte mittlerweile jetzt doch die Gelegenheit, auch ein Fahrzeug in der App zu registrieren, weil wir jetzt unseren privaten Wohnwagen gerade wieder in Betrieb nehmen, damit, Sebastian, du ihn bekommst, wenn wir gemeinsam auf der nächsten Messe sein werden im Januar. Und dazu musste ich den natürlich neu zulassen, weil der jetzt mehrere Jahre abgemeldet war. Und auch das war wirklich, wirklich easy, auch für jemanden wie mich, der jetzt nicht so ein Technik-Nerd ist wie Sebastian. Also auf jeden Fall empfehlenswert und man kann dann alle möglichen Angaben eben auch über die App abrufen, was ich auch super praktisch finde. Und wir werden dann ja auch gemeinsam dieses mit dem Teilen mal testen. Aber wenn du es schon gemacht hast, dann weißt ja auch, dass das grundsätzlich funktioniert.
Und hattest du dann jetzt bei der Anmeldung so einen QR-Code schon bekommen oder hast du es auch einfach übers Kennzeichen und über einen Ausweis gemacht?
Ich habe es über Kennzeichen und Ausweis gemacht.
Okay, weil das hätte mich jetzt interessiert, ob du bei der Anmeldung schon so einen QR-Code bekommen hast.
Nee, also nicht bewusst. Habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so drauf geachtet, weil ich das gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Vielleicht hätte man das extra nochmal erfragen müssen. Kann ich ja nochmal in die Anmeldepapiere gucken, aber weiß schon wieder nicht mehr, wo ich die hingelegt habe.
Das wäre ein tolles Feedback hier zu dieser Folge gewesen. Du kannst ja nochmal bis zur nächsten Folge nachgucken.
Einmal mit Profis, okay.
Ja, fangen wir mit dem Feedback an, würde ich sagen. Jo. Wer fängt an?
Ich fange mal an. Geht um das Thema alleine reisen. Das war die Folge, die ich mit Lilly ohne dich aufgenommen hatte. Und da hat Birgit, denke ich, vom Username her uns geschrieben über YouTube. Das war eine total interessante Folge mit Lilly und das Thema als Frau alleine reisen im Camper ist wirklich sehr spannend. Auch die psychischen Aspekte dabei fand ich mega. Das hat mich sehr inspiriert. Eventuell irgendwann einmal auch alleine zu reisen. Man weiß ja nie, was das Leben so bringt. Ich finde, solche Themen solltet ihr gerne öfter einbringen. Ganz liebe Grüße an das gesamte Camperstyle-Team. Ihr macht das mega. Ja, vielen lieben Dank. Machen wir gerne, dass wir dann nochmal versuchen, vielleicht nochmal andere Perspektiven da mit reinzubekommen in diese ganze Thematik. Alleine reisen, man kann ja auch mal einen Mann fragen, wie es ist für ihn, alleine zu reisen. Denn für Männer ist vielleicht die, ja, wie soll ich sagen, die Gefahr eines Überfalls oder von Belästigung oder ähnlichem niedriger als für Frauen. Aber dafür haben Männer vielleicht anderweitig Probleme, auch Kontakt aufzunehmen, unter anderem eben damit Frauen sich nicht bedroht fühlen, könnte ich mir vorstellen. Also das würde mich als Mann wahrscheinlich so ein bisschen davon abhalten. Also da können wir gerne uns mal ein bisschen in der Community umhören, beziehungsweise wenn jemand gerade zuhört, der sich da angesprochen fühlt, dann gerne bei uns melden. Dann folgt ein kurzes Vorgespräch und eine Einladung wahrscheinlich ins Podcaststudio.
Hatten wir nicht auch mit Mandy schon mal über das Thema gesprochen, ja. Alleinreisen als Frau?
Ja.
Kann ich mich erinnern. Also da haben wir auf jeden Fall im Repertoire auch noch eine Episode, die schon zwar älter ist, aber Mandy ist tatsächlich viele Jahre alleine gereist, am Anfang wirklich ganz alleine, später dann mit Hund. Und da könntest du, liebe Birgit, falls du uns weiterhin hörst, auch natürlich nochmal reinhören und dich da nochmal inspirieren lassen. Mandy hat auch nämlich ein Buch geschrieben zum Thema, ich glaube, Alleinreisen als Frau mit wiederum alleinreisenden Frauen gemeinsam. Also da gibt's auf jeden Fall für dich noch Spannendes zu hören und spannende Lektüre auch als vielleicht Gedanke an der Stelle noch.
Das würden wir in den Shownotes einmal verlinken, dann musst du das nicht extra raussuchen.
Genau. Dann hatten wir den Gregor, der hat uns eine E-Mail geschickt. Und zwar, grüß euch, schreibt er, ich beziehe mich auf eure Replik, auf meinen Kommentar zur Podcast-Folge Zelten mit Kindern vom 28.06. Also ihr seht, wie lange das Feedback jetzt hier im Posteingang gelegen hat. Wir sind da wirklich ein bisschen nicht mehr hinterhergekommen. Ich kann nicht einschätzen, ob ich selbst ausreichend Expertise habe, um eine Folge mitzugestalten. An welchen Themen, welche Inhalte wärt ihr interessiert oder würdet ihr gerne Podcasts aufnehmen? Ich würde sagen, lieber Gregor, du hast uns ja eine E-Mail geschickt. Wir haben deine E-Mail-Adresse. Wie du siehst, dauert es manchmal länger, aber es geht, kommt eigentlich nichts weg. Ich würde sagen, Nele, du markierst dir mal diese Karte hier und du schreibst Gregor mal so an. Ja, du bist unsere Beauftragte für die Kommunikation mit neuen potenziellen Podcast-Gästen. Und schreibst den Gregor mal an. Vielleicht können wir da ja ein spannendes neues Thema draus machen. Mir fällt übrigens in dem Zusammenhang noch ein anderes Feedback ein, was ich auf der Messe noch mitgenommen hatte. Und zwar wurde sich da gewünscht, dass wir auch mal was mit älteren Menschen machen, also die vielleicht schon in Rente sind und dann natürlich ein anderes Reiseverhalten haben als die klassischen Menschen, die noch in Lohn und Brot stehen und demzufolge nur zu Urlaubszeiten wegkommen, also gerade so mal eine längere Überwinterung oder ähnliches. Also auch hier zum Thema Überwintern haben wir schon Episoden gemacht, aber das fand ich tatsächlich eine spannende Episode. Und wenn also jemand von euch da draußen in Rente ist, viel mit dem Camper unterwegs ist und dann auch noch Lust hat, quasi mal hier im Podcast mit uns zu quatschen darüber und einfach mal die Perspektive aufzuzeigen. Keine Ahnung, wie viel anders das ist, ob man jetzt in Rente ist oder mit dem Laptop arbeitet und unterwegs ist, ist ja kein großer Unterschied, außer dass man mit dem Laptop halt noch arbeiten muss. Anyway, dann schreibt uns gerne, ihr braucht euch da keine Sorgen machen, dass das alles nicht funktioniert. Wir haben schon ganz viele Gäste gehabt, die noch nie Podcasts oder im Radio oder sowas waren und die haben das alle ganz wunderbar gemacht und überlebt vor allen Dingen.
Und fanden es meistens sogar sehr, sehr schön dann und genau, sehr unterhaltsam.
Und schreibt uns da einfach eine E-Mail an podcast@camperstyle.de oder per WhatsApp, das ist alles unten in den Shownotes verlinkt, sodass ihr da Kontakt aufnehmen könnt. Also es fiel mir in dem Zusammenhang noch ein.
Ich bin nicht mehr sicher, ob Gregor einer der Hörer war, die uns auf dem Caravan-Salon besucht haben, weil da habe ich definitiv auch mit einem Hörer gesprochen, der, meine ich, auch gesagt hatte, er hätte uns schon geschrieben. Und das nochmal wiederholte, dass er nicht genau weiß wegen Zelten, ob dann wirklich die Expertise ausreicht oder die Erfahrungen. Vielleicht war es auch eine zweite Person. Ich bin ganz schlecht leider mit Namen und erst recht auf einer Messe, wo man mit so vielen Leuten redet. Bitte nicht böse sein. Also gerne sonst auch nochmal Kontakt aufnehmen zu uns. Und dann würden wir das direkt mal versuchen abzuklären auf dem direkten Weg. Und da wir jetzt ja auch schon in der Themenplanung für 2026 beginnen sind, würde das jetzt auch super reinpassen.
Also komme zuhauf und meldet euch, wenn ihr machen wollt.
Dann haben wir eine YouTube-Nachricht und YouTube-Kommentar noch zu unserer Folge zu den Trends 2025 bekommen. Und da schreibt jemand, anonym. Kroatien und Italien sind inzwischen preislich völlig inakzeptabel. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt nicht mehr. Kroatien ist mit Italien Spitzenreiter bei den Preisen, durchschnittlich 40,40 Euro, in der Hochsaison über 70 Euro. Also gemeint ist natürlich die Nacht, gefolgt von der Schweiz. Beliebte Urlaubsziele wie Spanien, Griechenland und Deutschland bewegen sich hingegen im Mittelfeld. Selbst Frankreich bietet ein deutlich besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.
Dann haben wir dazu Feedback? Nö, das ist eigentlich, also.
Nö, kann ich so unterschreiben. Also.
Ja, es ist so und gerade wird alles sehr schnell sehr viel teurer.
Mein Vater sagt da immer, dann muss man halt mit den Beinen abstimmen, ne? Also dann halt einfach nicht mehr hinfahren.
Dahin, ja, sondern woanders hin.
Ja. Wir dann wird es halt woanders teurer.
Mit den Rädern ab, manchmal.
Ja.
Jo, dann haben wir ein bisschen, ich habe jetzt ein bisschen Feedback zusammengefasst und zwar, ja, das war zum Thema Satellitenstreaming, Spotify, und so
Fernsehen,
weiter. Also das waren Feedbacks, die quasi über Spotify reingekommen sind. Also da hat einmal der Jürgen geschrieben, er ist froh, dass er im Urlaub keinen Fernseher hat. Internet ist ihm viel wichtiger und dann eben das Streaming, wenn schlechtes Wetter ist. Ja, das ist ja völlig legitim. Es gibt ja so gefühlt die zwei, nee, eigentlich gibt es drei Lager. Es gibt die Lager, die happy sind, viel Fernsehen zu gucken. Es gibt das Lager, was absolut happy ist, kein Fernsehen zu haben und auch nicht verstehen kann, wie andere nur Fernsehen gucken können beim Camping. Und dann gibt's die, die, glaube ich, das einfach so machen, wie sie wollen und keine Meinung dazu haben. Das sei auch jedem Jahr selbst überlassen, wie er das für sich machen kann und möchte. Der Manuel hatte dann noch geschrieben, in längeren Urlauben nimmt er Starlink, einfach Antenne aufs Dach, ist nicht billig, aber eben keine 200 Euro, sondern 89 Euro im Monat. Und das ist eine echte Flatrate ohne Fair-Use-Policy, was ja manche Provider so ein bisschen machen. Und die Kosten für die Streamingdienste hat er sowieso, weil er die ja eben zu Hause sowieso bezahlt, weil er sie zu Hause nutzt. Das ist völlig richtig. Also sind das keine Campingkosten. Also ist quasi der Starlink, wenn ihr nicht zu Hause nimmt, sind dann die einzigen Kosten, die natürlich dann ehrlicherweise mit 89 Euro auch kein Schnapper sind. Mhm. Aber klar, wenn man das lang nutzen will und wenn man die Pausierungsoption nutzen will, wobei auch da ja die Firma immer wieder einschränkt, um eben, also das einfach weniger kundenfreundlich macht und mehr unternehmensfreundlich macht. Aber nichtsdestotrotz kann das eine gute Idee sein. Man muss bei Starlink, genauso wie natürlich bei allen anderen Satellitensachen, halt immer beachten, dass man eben die freie Sicht gen Himmel braucht, weil ansonsten die ganze Geschichte nicht funktioniert, was halt gerade im Sommer im Süden nicht immer das ist, was man machen möchte, weil da, ja, ist man froh, wenn man unter Bäumen im Schatten stehen kann.
Ja, und dann hatte Philipp noch geschrieben, da ging es auch um die Folge mit Megasat.
Warte, ich, ach so, war ja noch gar nicht durch.
Entschuldigung.
Ich dachte nur, du hattest ein Feedback dazu. Es kommen,
nein,
noch zwei. Ich hatte die eben nur zusammengefasst, weil die eben auf eine Episode waren. Dann der Heiko schrieb, benötigt man für einen guten Satempfang nicht HD Plus App, die monatlich 7 Euro kostet, oder geht das so anders? Meines Wissens nach ist das richtig, dass du tatsächlich, wenn du die HD-Option willst, dann auch für die privaten nochmal zusätzlich das, also nicht nur die App, sondern sonst auch, glaube ich, so eine Smartcard brauchst, um auf jeden Fall das entschlüsseln zu können. Ich glaube, du kannst ansonsten nur die öffentlich-rechtlichen und das, was halt sonst noch so frei in HD ausgestrahlt wird, empfangen. Da bin ich aber gerade nicht hundertprozentig sicher. Ich muss zugeben, dass ich aus dem Satellitengame seit langer Zeit raus bin, weil ich auch eher Team Streaming bin und da auch nicht mehr so fit bin, weil auch zu Hause wir zwar eine Satellitenschüssel hier haben, weil meine Eltern das sehr intensiv nutzen, aber ehrlicherweise wir nicht mehr einen Receiver haben, sondern einfach Streaming benutzen, wenn wir Fernsehen gucken. Und der letzte Kommentar, was so erzählt wird, wenn man am liebsten Satzschüsseln verkauft, -20 bis 30 Mbit nötig für Streamen, dann schreibt er, 5 bis 6 würden völlig ausreichen, meist kann die Qualität auch angepasst werden, 5G-Ausbau ist mangelhaft, war mal, aber LTE reicht für alle Anwendungen völlig. DVB-T1 war analog. Wofür steht dann nochmal das D? Also, ja, ich nehme mal die drei Sachen, die du da geschrieben hast, nochmal kurz, gehen da nochmal ins Detail. 20 bis 30 Mbit für Streaming, für 4K oder sowas passt das schon. Du hast aber recht, dass man durchaus, wenn man die Qualität anpasst, da auch runterkommen kann. Man kann natürlich auch noch weiter runterkommen, aber irgendwann ist das auch nicht mehr schön. 5G-Ausbau ist mangelhaft, war mal, aber LTE reicht für alle Anwendungen völlig aus. Ja, Mobilfunkausbau in Deutschland ist generell ein Thema, was also in großen Bereichen okay ist, aber eben in dünn besiedelten Gebieten immer noch aus meiner Erfahrung teilweise ziemlich bescheiden ist, selbst manchmal in großen Städten. Und gerade mit 5G habe ich da teilweise das Problem, dass die Bandbreite wirklich unter aller Sau ist. Ich würde das also nicht so pauschal unterschreiben, wie du das sagst. Ich würde es auch nicht völlig schwarz malen, aber es ist halt einfach so. Ich war im Sommer in Düsseldorf an einem großen Badesee, wo halt Düsseldorf seine Wochenenden verbringt. Und ich hatte dort mit O2 als Betreiber GPRS. Mhm. Da war nichts mit 5G, da war nichts mit LTE. Und das war auch nicht wirklich am Arsch der Heide. Das Einzige, was dort war, da wohnen eben nicht viele Menschen. Und das mag jetzt ein Einzelfall sein, aber ich würde da nicht mitgehen, dass LTE vielerorts ausreicht. Und LTE wird auch zurückgebaut, teilweise zugunsten von 5G. Aber da 5G wiederum kürzere Wellenlängen hat und die Funkmasten näher aneinander stehen müssen, ist das auch durchaus lückenhaft. Also da kann ich auf jeden Fall ein Lied von singen. Und DVB-T war analog, hast du recht, DVB, das D steht immer für Digital. Das bedeutet auch DVB-1 war ein digitales Fernsehen, da hast du natürlich völlig recht. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr ganz genau an die Aussage, aber ich glaube, da hast du quasi unseren Gast korrigiert und da hast du auch recht. So, jetzt bin ich durch mit den Feedbacks zur Satellitenstreaming.
Aber du hattest jetzt noch nicht das von Philipp mit inkludiert, ne, mit der ESIM-Geschichte.
Es kann sein, dass das dann später kam.
Und Barbara auch noch nicht. Also ich mach mal weiter mit Philipp. Sehr interessante Folge mit Megasat, erst heute gehört. Danke für die Folge, da sich ein paar Themen, welche mich gerade beschäftigen, auch abdeckt. Da sie ein paar Themen. Da für mich nur eine Routerlösung sinnvoll ist, ist das auch gerade mein Thema. Was ich noch gut gefunden hätte, wenn beim Thema Router auch noch die Möglichkeit erwähnt worden wäre, ESIM damit zu nutzen. Das ist natürlich sehr unkompliziert und komfortabel. Es gibt solche Router, da befindet man sich dann aber mehr im Sektor für Industrierouter. Nichtsdestotrotz sind die auch preislich sehr attraktiv und ich baue mir sozusagen gerade meine eigene Lösung für meinen Traumrouter, welcher eben auch ESIM-fähig ist. Da hattest du geantwortet schon, ne, Sebastian?
Genau, also tatsächlich gibt es mittlerweile ein, zwei ESIM-fähige im Home-Bereich, also sprich die nur dreistellige Summen kosten. Die sind aber sehr, sehr rar. Im industriellen Bereich gibt es da eine ganze Menge. Das ist wirklich noch selten. Was es gibt aber tatsächlich sind SIM-Karten, die ein ESIM-Profil aufgespielt werden, also wo ein ESIM-Profil draufgespielt werden kann. Das bedeutet, du hast dann, wenn dein Handy oder dein Router, also ein Router sowieso das unterstützt, haust du eine SIM-Karte rein und dort kannst du quasi ESIM-Profile draufpacken und damit hast du so eine Art ESIM und kannst quasi deine Router damit nachrüsten. Also das ist tatsächlich eine Möglichkeit, die man da benutzen kann. Ansonsten ist, glaube ich, ESIM-Fähigkeit bei Routern noch ein absolutes Nischenthema, was du jetzt anfragst. Ich finde das praktisch, aber ich glaube, dass es für viele noch gedanklich zu kompliziert ist, auch wenn es das eigentlich nicht wirklich ist. Aber wie gesagt, ich hatte dir das auch schon geschrieben. Guck dir mal die SIM-Karten an mit ESIM-Funktionalität. Ich denke, die werden wir uns auch im nächsten Jahr mal vornehmen und mal angucken, um da so ein bisschen zu berichten zu können, wie gut das funktioniert.
Dann hier die Nachricht von Holger. War die jetzt schon in deinen Antworten enthalten? Da ging es nochmal um DVD. Ich lese mal vor, du darfst antworten, weil davon habe ich wirklich gar keine Ahnung, technisch. Hallo Nele, hallo Sebastian, vielen Dank für euren Podcast. In eurer Folge Satellitstreaming oder beides, Fernsehen im Camper, kommt in Minute 53 zwischen Sebastian und Harald, also es war unser Gast von Megasat, die Frage auf, wie weit DVDs bereits HD-Qualität bieten. Diese Frage wurde dort bejaht. Tatsächlich ist das jedoch nicht richtig. Die klassische DVD unterstützt nur Standardauflösung PAL mit 576 Zeilen in Europa beziehungsweise NTSC mit 480 Zeilen in den USA. Erst mit der Blu-ray-Disc wurde echtes HD 720p, 1080i, 1080p möglich. Man sieht, ich bin da absolut im Game. Eine mögliche Verwechslung ergibt sich vielleicht durch Upscaling-DVD-Player, die das Bild künstlich auf HD hochrechnen. Dabei handelt es sich aber nicht um natives HD, sondern um ein interpoliertes Signal, das die Bildqualität nur bedingt verbessert. Wer also echtes HD oder gar UHD haben möchte, benötigt einen Blu-ray-Player. Gruß Holger. Wow. Wir haben richtige Füchse hier unter unseren Hörern. Meine Güte.
Also Das ist so ein klassischer Post, sag mir, dass du alt bist, ohne mir zu sagen, dass du alt bist. Und Holger, das meine ich nicht böse, ich schließe mich damit ein. Ich habe auch noch mit, also ich habe ja auch noch mit CDs gearbeitet und mit Kassetten. aber du hast völlig recht, das hatte ich tatsächlich so nicht mehr auf dem Schirm, dass die DVD schon so alt ist. Ja, DVD ist nicht HD-fähig, hast du recht. Es gab später Player, die upscalen können, hast du auch recht. Und Blu-ray war das erste System, was quasi echtes HD konnte. Sehr, sehr gut zugehört und vielen Dank für deine Korrektur auf jeden Fall. Da gibt's, glaube ich, sonst nichts weiter zu sagen, außer, dass man da merkt, wie alt man schon ist, weil, ja, wir hatten noch Kassetten und Minidisc und
ich hatte auch noch VHS. Ich habe immer noch einen VHS-Player. Also ich nutze den nicht, aber ja.
Beta-System kann ich da noch anbieten.
Na gut, da bist du noch. Ich habe noch alte Filme von meinen Eltern. Wir sind jetzt schon bei 20 Minuten, aber ich würde sagen, die beiden Feedbacks, die jetzt konkret noch zu Fernsehen waren, die lesen wir jetzt auch noch eben vor. Mhm. Von Barbara, das ist unsere Barbara, ne, die schon oft geschrieben hat. Hallo ihr vom Camperstyle-Team. Ja, hier ist die Barbara und diesmal per Sprachnachricht, weil ich im Moment keine Zeit habe, das alles einzutippen. Ich habe gerade die Folge gehört mit den mobilen Sat-Antennen und überhaupt den Sat-Antennen und Fernsehen im Camper. Und jetzt bin ich doch ein bisschen mehr verwirrt als vorher. Oje. Also, bei uns ist die Situation folgende. Wir hatten uns vor ein paar Jahren so einen Fiat Ducato mit Pösselaufbau gekauft, Ausbau. Und deshalb habe ich gedacht, nein, also Fernsehen brauchen wir nicht. Im Urlaub werden Bücher gelesen. Und es gibt so genug zu tun, da muss man jetzt nicht auch noch vor dem Fernseher hängen. Jetzt ist es aber inzwischen so, dass mein Mann gerne gelegentlich mal Fernsehen möchte. Fernsehen heißt für uns, wir gehören ja zu der Ü60-Generation, dass wir das lineare Fernsehen gucken. ARD, ZDF und die dritten Programme, Dreisat, Phoenix, ZDF Info, so in diese Richtung. Muss ich mal Luft holen. Wir gucken überhaupt keine Serien oder Krimis oder Filme oder sowas, sondern eigentlich nur solche Dokumentationen. Gelegentlich heißt also, ich werde wahrscheinlich gar nicht viel Fernsehen gucken und mein Mann manchmal dann die Tagesschau, Tagesthemen und so weiter. Und jetzt die Frage, was für eine Antenne brauchen wir und wie sollen wir das nachrüsten? Dieser große Dom, da wüsste ich gar nicht, wo ich den unterbringen sollte, weil das Platzproblem. Wir haben dafür keinen Platz, denn den irgendwo noch hinzupacken bei uns in die Schränke oder in die Garage. Das fällt schon mal raus. Und diese flachen Teile, die man irgendwo außen dran hängt, da müsste man den Satelliten ja selber suchen.
Also ganz kurz dazwischen gegrätscht. Ich habe hier quasi die Sprachnachricht genommen und habe die transkribiert, damit wir die vorlesen können. Und deswegen ist die so ein bisschen komisch geworden, weil ich die nicht nochmal nachjustiert habe.
Also okay.
Deswegen ist das so manchmal so ein bisschen putzig.
Ich wundere mich gerade so ein bisschen beim Vorlesen, aber es ist halt so, wie man spricht und nicht so, wie man schreibt.
Genau.
Das möchte mein Mann nicht so gerne. Der denkt eher an sowas Automatisches, was man schaltet und der Satellit wird gesucht. Ein Fernseher zu finden ist ja vielleicht nicht so schwer. Aber was meint ihr denn jetzt? Wäre für uns eine Anlage, Satellitenanlage für unseren Zweck, wir werden uns hauptsächlich in Mitteleuropa aufhalten, die Lösung, die vom Preis-Leistungs-Verhältnis optimal wäre. Das heißt, ich will da jetzt auch nicht viel Geld für ausgeben, weil, wie gesagt, das wird eher eine gelegentliche Sache sein. Vielleicht habt ihr eine Idee dazu und könnt mir einen Rat geben. Ich bin schon länger am Recherchieren und bin mehr verwirrt, je länger ich mir die Sachen anschaue. Da dachte ich, ich frage doch einmal. Alles Gute für euch und Dankeschön. Tschüss.
Ja, also das ist, also grundlegend hast du mehrere Möglichkeiten, was du hier machen kannst. Ne? Also du kannst dir natürlich, also es gibt von den Satellitenantennen so flache automatische Antennen, also die sind nehmen relativ wenig Platz weg, du brauchst trotzdem ein bisschen Platz auf dem Dach, die müssen montiert werden, dann brauchst du noch einen Fernseher dazu, also da bist du so bei 1.000 bis 2.000 Euro alles zusammen, also auch mit Montage. Dann hast du den Vorteil, dass du halt wirklich deinen Fernseher anschaltest und dann fährt das Ding oben auf dem Dach hoch, richtet sich aus, wenn du nicht unter Bäumen stehst und du kannst eben alles gucken, was über die Satelliten so reinkommt. Oder, und gefühlt von dem, was du schreibst, wäre das eigentlich die Methode, die ich benutzen würde. Ihr guckt euch das Ganze einfach in den Mediatheken an, vielleicht auch auf YouTube, also zum Beispiel Tagesschau gibt es auch auf YouTube, die gibt es in den Mediatheken von ARD, ZDF und so weiter. Und ihr holt euch quasi einen Fernseher, packt da zum Beispiel so einen Fire TV Stick ran von Amazon, holt euch dazu noch einen Router oder nehmt auch einfach den Handy Hotspot, den ihr dann damit verbindet. Ne? Also dieser Stick hat dann WLAN, verbindet sich mit dem Handy Hotspot oder ihr habt halt einen Router dabei.
Oder Campingplatz WLAN.
Ja, das.
Ja, ich weiß, aber.
Wenn es denn mal die Geschwindigkeit bringt. Mhm. So, und dann habt ihr quasi, habe ich mal dazu mir aufgeschrieben, für HD-Streaming sind das so 1,8 Gigabyte die Stunde, die man da schaut. Für SD, also normales, früheres Fernsehbild, sind das 720 Megabyte pro Stunde, also vom Datenvolumen her. Und dann reicht's im Grunde, wenn ihr da mit einem normalen Handytarif irgendwie mit 12 bis 20 Gigabyte unterwegs seid, könntet ihr damit eigentlich auskommen, auch innerhalb Europas, weil es ja normalerweise auch das Roaming, Roam Like Home quasi mit dazu gibt. Und die andere Variante, wenn ihr zu Hause wäret, also in Deutschland, eine DVB-T2-Antenne, die man im Notfall quasi auch einfach oben aufs Dach legen kann, wenn man quasi irgendwo angehalten hat, ja, oben zum Dachfenster raus, oder sich auch fest montieren kann, dann kommt eben wieder Montage dazu. Aber ich denke mal, für so wenig Konsum würde ich tatsächlich auf die Streaming-Lösung gehen. Das hat eben mit dem Stick den Vorteil, dass man den an den Fernseher anschließt und dann kann man da ganz normal wie zu Hause durch so ein Smart-TV durchgehen, kann sich die Sachen angucken. Die SAT-Anlage ist natürlich die komfortablere, aber auch deutlich die teure. Also am Ende des Tages müsst ihr es einfach von eurem Reisebudget abhängig machen. Ich denke, da, wo ihr unterwegs seid, wird auch so eine kleine Satellitenschüssel wunderbar funktionieren. Also das wäre mal so mein Gedanke zu dem ganzen Thema.
Also wir gucken auch viel öffentlich-rechtliches Fernsehen, also vor allem auch Dokumentationen und solche Geschichten. Und wir machen die Variante über die Mediatheken, weil man da ja sowohl die Möglichkeit hat, im Nachgang sich Folgen anzuschauen oder manchmal sogar auch schon vor der Ausstrahlung im normalen Fernsehen oder eben auch live zu streamen, je nachdem, wie es halt gerade zeitlich passt, finde ich genial eigentlich. Die Mediatheken sind leider nicht besonders benutzerfreundlich, also gerade bei ARD und auch manchmal leider bei Arte ist es schwierig, die Sachen zu finden, die man gerne haben möchte. Aber beim Livestreaming ist es sehr einfach. Haben wir erst gestern wieder eine Dokumentation geguckt hier zu Hause. Es funktioniert auch unterwegs sehr gut für uns.
Ja, und dann letztes Feedback auch noch zu dem Fernsehthema. Da schreibt der Manuels, DVB T1 war natürlich, Klammer, wie der Name schon sagt, auch schon digital und man verliert nicht die Dichtigkeitsgarantie, wenn man selbst ein Loch in den Klepper bohrt, nur wenn genau an dieser Stelle Wasser eintritt. Mit dem ersten hast du völlig recht, hatte ja vorhin auch schon anderer Hörer entsprechend klargestellt. Vielen Dank auch dafür nochmal. Das zweite würde ich so nicht pauschal sagen, wie du das sagst. Vielleicht sind wir da auch selber mit unserer pauschalen Aussage nicht richtig, aber wichtig, eine Dichtigkeitsgarantie ist etwas, was der Hersteller freiwillig gibt und seine eigenen Regeln dafür festlegt. Das heißt, wenn ihr selber euch ist unbenommen, ein Loch in euer Camperdach zu bohren und das Ganze quasi selber zu montieren. Und wenn ihr das richtig macht, dann wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit dort auch nicht undicht werden. Nichtsdestotrotz würde ich dann ganz genau in die Garantiebedingungen schauen, ob die eben noch erfüllt sind, wenn das keine Fachwerkstatt gemacht hat. Denn dann ist es nicht so, dass genau da Wasser reinkommen muss, sondern wenn dann drin steht Fachwerkstatt und ihr seid die eben nicht, dann erlischt die Garantie. Also da wäre ich sehr vorsichtig mit der pauschalen Aussage auf jeden Fall.
Ja, und dann würde ich als allerletztes, dann machen wir jetzt die 30 Minuten eben voll, das Feedback zur NordVPN-Werbung mal noch durchspielen, weil da war ja auch noch eine wichtige Frage dabei. Die haben wir zwar in einer der letzten Werbungen auch schon beantwortet, aber vielleicht hat Sebastian das ja auch nicht gehört. Hallo zusammen, inwiefern schützt NordVPN beim Datendrosseln des Providers? Die Datenmenge, die durchfließt, ist ja identisch, egal ob verschlüsselt oder unverschlüsselt. Und das war ja genau die Frage, die ich auch an dich schon hatte. Kannst du gleich beantworten. Und ein Jürgen bezweifelt, dass du wirklich NordVPN nutzt und hat sich da so ein bisschen lustig drüber gemacht.
Ja, fangen wir mal mit dem Namensvetter an. Also das Feedback kam auch schon vor langer Zeit rein. Und wir hatten jetzt tatsächlich mal in einer Werbung von NordVPN auch das Thema mit reingenommen. Wir dürfen nun, also haben da keine Namen genannt. Also ich kann ja hier mal Namen nennen. Ich sitze jetzt in Deutschland. Wir haben hier ein DSL von der Telekom. Unsere Webseite liegt zum Beispiel unter dem Dienst wie Cloudflare, viele andere Seiten auch. Das ist quasi ein Dienst, der sorgt dafür, dass unsere Webseiten eigentlich bei allen Usern super schnell ankommt, weil die ausliefernden Server sehr nah am User sind. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Geschichte und wir nutzen das dafür auch. Jetzt ist es aber so, dass die Telekom, also ich muss ein bisschen ausholen, aber es ist quasi so, es gibt viele große Internetprovider auf der Welt. Telekom ist einer davon. Es gibt auch noch deutlich größere, ja, die zwischen den Rechenzentren und zwischen den Ländern und so weiter müssen ja irgendwie die Daten hin und her gehen. Und das geht also über verschiedene Netze, Netzbetreiber. Und da gibt es eigentlich den Deal, alle, die Tier 1 sind, also die ganz großen, die tauschen ihren Traffic untereinander kostenlos aus. Da will keiner Geld dafür haben. Die Telekom jetzt sagt, nee, Freunde, wir wollen da schon irgendwie Asche für haben. Alle, die uns kein Geld dafür geben wollen, die benachteiligen wir. Vermeintlich. Ich formuliere das mal lieber im Konjunktiv, um da rechtlichen Ärger zu umgehen. Und jetzt ist es aber tatsächlich so, wenn ich als Telekom DSL-Kunde, hier wo ich gerade bin, am Wochenende oder abends Webseiten aufrufe, die bei Cloudflare liegen, dann läuft das Routing, also die Daten, die laufen dann nicht quasi vom Telekom-Netz direkt zum Cloudflare-Netz, sondern die werden irgendwo über die USA oder sonstige total schräge, weit entfernte Routen gelenkt, weil die Telekom eben nicht bereit ist, da oder beziehungsweise weil die Telekom unbedingt Geld dafür will und kein anderer großer Provider das mitmacht, weil da gibt's halt ein klares Abkommen zwischen allen. Und deswegen werden die Datenverbindungen extrem langsam. Wenn ich jetzt NordVPN anmache, dann umgehe ich dieses Nadelöhr und dann gehen die Daten tatsächlich von der Telekom schnell in irgendein anderes Netzwerk und die Seiten sind blitzschnell da. Das ist eines der Thematiken. Andere Thematik ist zum Beispiel unser Provider in Portugal, wo wir waren, hatte am Wochenende ein ähnliches Thema. Er hat bestimmte Protokolle und bestimmte Sachen gedrosselt, also beispielsweise Musik, Downloads, Videos an manchen Stellen, File-Sharing und all so eine Geschichten. Mhm. Dabei wird ein sogenanntes meistens Deep Package Inspecting gemacht. Da wird also genau geguckt, was wird übertragen und dann wird entsprechend bei Datenpaketen gedrosselt. Auch sowas kann man mit NordVPN oder generell mit VPN umgehen. Also das sind genau so Punkte, wo mir eben VPN hilft, eine gedrosselte Datenverbindung schneller zu machen. Das Gleiche, wenn ich irgendwie früher in China war und nach Europa surfen wollte, dann war das einfach gedrosselt oder sau langsam. Mit VPN konnte man das zum Teil umgehen. Und so ist auch in einigen anderen Ländern sind Dinge gesperrt. Also dafür ist VPN unter anderem eben spannend. Und zu dem Kommentar von Jürgen, der sich ein bisschen lustig gemacht hat, als wenn ich das nutzen würde und ich würde das nur so behaupten in der Werbung. Nein, ich nutze das tatsächlich seit vielen, vielen Jahren. Hab da ein Abo, dafür bezahle ich auch alle 2 Jahre immer wieder. Natürlich nutze ich die Aktion, die NordVPN immer wieder anbietet, aber wir haben das tatsächlich und ich brauche es jetzt, wo ich in Deutschland bin, nicht mehr so oft, beziehungsweise aktuell nur so an den Wochenenden oder mal abends, wenn eben das Cloudflare-Peering wieder so super schlecht ist. Also das war jetzt ein bisschen mehr Technik. Aber wir bewerben tatsächlich hier im Podcast nur Produkte, die wir selber uns angeguckt haben, idealerweise selber schon lange nutzen und von denen wir überzeugt sind und nicht einfach irgendwie alles Mögliche. Und wir würden auch niemals behaupten, dass wir was nutzen, wenn wir das nicht tun.
Ja, also das gilt natürlich für die Werbung, die wir selber einsprechen, ne? Die Werbung, die von außen kommt, das sind nicht alles Produkte, die wir selber nutzen. Da haben wir nur bestimmte Sachen ausgeschlossen, hinter denen wir nicht stehen können. Nichtsdestoweniger kann da mal was durchrutschen, weil wir natürlich nicht jeden Werbetreibenden auf dem Schirm haben, aber alles, was wir selber einsprechen, da gucken wir schon sehr genau hin und sind entweder Sachen, die wir schon mal getestet haben oder im Einsatz haben oder eben auch nutzen würden, weil wir die für sinnvoll halten, aber vielleicht aktuell jetzt nicht unbedingt einen akuten Bedarf haben. Und wir haben es ja oft genug auch schon außerhalb der Werbung in diversen Folgen auch zu mobilen Arbeiten gesagt, dass wir NordVPN nutzen, weil wir ja auch den Hörerinnen und Hörern, die sich für diese Themen interessieren, dann konkrete Hilfestellung geben wollen. Und wir dürfen ja auch Marken in unserem Podcast nennen. Der gehört ja uns. Also wir sind, der ist ja nicht von irgendjemandem gesponsert. Das heißt, wir suchen uns selber aus, über welche Themen wir reden. Und wenn wir sagen, dass wir was im Einsatz haben, dann haben wir das auch. Punkt. Ja. Da weiß ich auch nicht, warum man das in Frage stellt. Und als wäre das irgendwie so ein Schrottanbieter, ist es ja nicht. Du hast mich ja auch dazu gebracht, dass wir es hier auch einsetzen.
Man spiegelt halt immer auch ganz gerne sein eigenes Verhalten auf das von anderen Menschen.
Ich kann es auch ehrlich gesagt ein kleines bisschen verstehen, weil bei jedem Podcast, den ich höre, sagen die Hosts bei allen Produkten immer, dass sie die selber nutzen. Und schon lange. Und bei den amerikanischen Podcasts ist es immer noch schlimmer, weil dann wird das immer so dargestellt, als hätte man das, so wie es jetzt bei uns zufällig bei NordVPN ist, als hätte man es schon Jahre genutzt und dann kommt zufällig der Werbepartner auf einen zu. Hier war es wirklich so, bei anderen Produkten war es auch schon so. ich warte ja immer noch auf die Koro, dass die mal zu uns kommen und wir Werbung machen im Podcast. Die nutzen wir nämlich, also da bestellen wir selber auch ja regelmäßig. Aber ja, also ich glaube, bei den allermeisten, die allermeisten wissen schon, wo sie unsere Empfehlungen hin tun müssen.
Ja, in diesem Sinne, genau, haben wir ein bisschen Feedback verarbeitet. Es ist noch ganz viel. Wir werden jetzt auch uns bemühen, da ein bisschen mehr euch immer wieder mitzugeben, weil es ja, wie ihr seht, auch in den Fragen viel zu lernen gibt und viele tolle Antworten. Also nicht nur quasi einfach nur Lob vorlesen, und wir hoffen, dass es euch oder dass ihr was mitnehmen konntet. Und schickt uns ansonsten auch Feedback, in 2 Tagen funktioniert. Na, beziehungsweise, wenn ihr es hört, ist vielleicht das Handy schon wieder da. Und wir können,
ich habe heute die Versandbestätigung bekommen.
Okay, dann ist es vielleicht, wenn ihr die Folge hört, das Handy da. Ich kann auch wieder WhatsApp beantworten.
Yay.
Schickt uns also weiter euer Feedback und eure Fragen sehr gerne. Und wir hören uns am Samstag wieder, wenn ihr wollt.
Tschüss.
Tschüss.